NDR Info. Echo des Tages.
Ein ereignisreicher Tag, dieser 11. Oktober 2011. Alles, was heute wichtig ist, erfahren Sie hier im Echo des Tages bis 19 Uhr. Am Mikrofon ist Andreas Sperling. Einen schönen guten Abend. Die Ukraine verurteilt die frühere Regierungschefin Timoschenko und die EU protestiert. Das ist ein Thema bei uns. Die Bahn entdeckt weitere Brandsätze und die Fußballnationalmannschaft spielt in einer halben Stunde gegen Belgien und hofft auf den 10. Sieg im 10. Spiel der EM-Qualifikation. Und natürlich geht es bei uns um die Euro-Rettung. Alles hängt an der Slowakei. Es ist das letzte Land, das dem erweiterten Euro-Rettungsschirm noch zustimmen muss. Aber das ist nicht so einfach. Die Regierung in Bratislava ist zerstritten. Die Ministerpräsidentin hat die Euro-Abstimmung deshalb heute mit der Vertrauensfrage verbunden. Der Koalitionspartner boykottiert aus Protest die Abstimmung im Parlament. Viele rechnen damit, dass die erforderliche Mehrheit zunächst nicht zustande kommen wird. Die Abstimmung läuft im Moment und sollte das Ergebnis vorliegen, dann werden Sie es hier im Echo des Tages natürlich sofort erfahren. Unklare Lage, also weiter in der Slowakei. Währenddessen kann das Euro-Sorgenkind Griechenland erst einmal aufatmen. Die Kontrolleure der EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds haben zumindest schon mal inoffiziell grünes Licht gegeben für eine weitere Kreditrate an Griechenland. Das Geld soll im November ausgezahlt werden und das Land abermals vor einer Sofortpleite retten. Steffen Wurzel informiert.
Die internationalen Prüfer der sogenannten Troika sagen Ja zur Auszahlung der fälligen Hilfskreditrate für Griechenland. Die Troika habe sich mit der Regierung von Ministerpräsident Yorgos Papandreou auf eine Vereinbarung geeinigt. Das teilte die Europäische Kommission zeitgleich in Athen und Brüssel mit. In der Vereinbarung wird festgelegt, wie die griechische Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht werden soll. Zur Troika gehören die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank EZB und der Internationale Währungsfonds IWF. Die heutige Erklärung der Troika liest sich wie ein gemeinsamer Bericht eines Good Cops und eines Bad Cops zugleich. Einerseits wird die griechische Regierung gelobt, andererseits wird sie aber auch kritisiert. Beim Verkauf von Staatseigentum zum Beispiel gäbe es Fortschritte. Die Tatsache, dass die griechische Regierung einen speziellen Privatisierungsfonds gegründet habe, sei eine gute Sache. Andererseits wird kritisiert, dass die Privatisierungseinnahmen bisher weitaus geringer seien als gedacht. Ein zweites Beispiel aus dem Statement. Die griechischen Behörden machten große Fortschritte in Bezug auf die Konsolidierung der Finanzen, heißt es. Andererseits müssten sich die Behörden aber noch mehr anstrengen, um den öffentlichen Dienst und die Wirtschaft des Landes zu reformieren und zu modernisieren. Die entscheidende Passage der Troika-Erklärung findet sich ganz am Ende des Textes. Dort heißt es in Bezug auf das bisherige Griechenland-Rettungsprogramm:
Der Erfolg des Programms hängt davon ab, ob genügend Geld mobilisiert werden kann, unter Beteiligung des Privatsektors und des öffentlichen Sektors.
Was die internationalen Kontrolleure damit offensichtlich sagen wollen: Ob Griechenland noch zu retten ist, das entscheiden nicht wir von der Troika, sondern die europäischen Politiker. Die müssen unter Umständen mehr Geld zuschießen als bisher geplant. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten Politiker der Bundesregierung und anderer Euro-Staaten immer wieder betont, alles hängt vom Bericht der Troika ab. Nun spielt die Troika, so wie es aussieht, den schwarzen Peter einfach wieder zurück an die Politik. Die griechische Regierung hat bisher nur schriftlich auf die Erklärung der Troika reagiert. Finanzminister Evangelos Venizelos teilte mit, die Erklärung der Troika sei, so wörtlich, ausgewogen, brauchbar und positiv. Wichtig sei nun, dass nicht einfach die Kreditrate ausgezahlt werde, sondern dass auch die Beschlüsse des sogenannten Euro-Rettungsgipfels vom 21. Juli umgesetzt würden. Sprich, Griechenland braucht ein zweites Hilfspaket. Heute Vormittag hatte sich Venizelos zu Gerüchten geäußert, Griechenland müsse möglicherweise den Euroraum verlassen. Er betonte: Das ist nicht verhandelbar, weder für uns noch für unsere Partner. Griechenland ist ein Mitglied der Eurozone und wird das auch bleiben. Wenn es nach der Troika geht, kann die fällige sechste Hilfskreditrate in Höhe von 8 Milliarden Euro Anfang November nach Athen überwiesen werden. Vorher müssen allerdings noch der IWF und die Euro-Finanzminister zustimmen.
Sowohl die EU als auch der deutsche Außenminister sind empört. Sie üben deutliche Kritik an der Ukraine. Dort hat ein Gericht heute die frühere Ministerpräsidentin Timoschenko verurteilt. 7 Jahre Haft, so das Urteil. Timoschenko soll bei Gasverträgen mit Russland ihr Amt und ihre Macht missbraucht und zum Beispiel überhöhten Preisen zugestimmt haben. In der EU spricht man von einem politisch motivierten Urteil und droht der Ukraine mit Konsequenzen. Aus Moskau berichtet Stefan Lack.
Vor gerade einmal 1,5 Jahren hatte Julia Timoschenko die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine knapp verloren. Heute wurde die ehemalige Regierungschefin von einem Bezirksgericht in Kiew verurteilt. Julia Timoschenko wird nach Artikel 365 für schuldig befunden und zu 7 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Nach Verbüßung der Haftstrafe darf sie 3 Jahre lang keine staatlichen Ämter bekleiden, die mit organisatorischen, administrativen und Wirtschaftsaufgaben verbunden sind. Damit folgte das Gericht in allen Punkten den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Timoschenko sei schuldig, ihr Amt als Regierungschefin auf kriminelle Art missbraucht zu haben, als sie im Jahr 2009 einen für die Ukraine ungünstigen Gasvertrag mit Russland ausgehandelt hatte. Deswegen müsse Timoschenko auch für den entstandenen Schaden aufkommen und knapp 140 Millionen Euro Schadensersatz bezahlen. Noch im Gerichtssaal, direkt nach dem Urteilsspruch, ergriff Timoschenko das Wort und zog einen Vergleich zu den Schauprozessen unter Sowjetdiktator Stalin. Mit diesem Urteil und allen anderen Repressalien gegen ukrainische Bürger ist das Land ins Jahr 1937 zurückgekehrt. Alle müssen nun stark sein. Ich wende mich an alle Menschen mit gutem Willen. Kämpft weiter. Dies ist ein schwerer und verantwortungsvoller Augenblick. Halten Sie zusammen und seien Sie stark. Ruhm der Ukraine. Timoschenko kündigte an, ihre Ehre zu verteidigen und bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Mit ihrer Einschätzung, Präsident Janukowitsch führe einen politischen Rachefeldzug gegen die Opposition, steht sie nicht alleine. Mehrere tausend Anhänger der früheren Regierungschefin machten ihrem Unmut vor dem Gerichtsgebäude Luft. Sie riefen Freiheit für Julia, nieder mit den Banditen und Schande, Schande. Es kam zu Zusammenstößen mit der Miliz. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Weitere Versammlungen in der Innenstadt Kiews wurden gerichtlich verboten. Ein paar hundert Menschen sind trotzdem vor dem Gerichtsgebäude geblieben. Die Stimmung ist geladen. Das Urteil ist absolut ungerecht. Es ist politisch motiviert, um die prominenteste Oppositionsführerin zu vernichten. Man will sie bei den kommenden Wahlen nicht zulassen. Wir hoffen auf Europa, dass Europa sein Wort hält. Die Reaktion muss hart sein. Präsident Janukowitsch gab sich am Abend ungewohnt moderat. Zwar betonte er, das Urteil sei im Rahmen der geltenden Gesetze zustande gekommen, er wies aber auch darauf hin, dass es noch nicht endgültig sei, da Berufung eingelegt werden könne. Der Fall Timoschenko sei bedauerlich, da er die europäische Integration der Ukraine gefährde.
Schuldspruch für die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Timoschenko und harsche Kritik aus der EU. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages von Christina Nagel.
Man mag von Julia Timoschenko halten, was man will, und auch von ihrer Amtszeit als Ministerpräsidentin. Das, was ihr jetzt widerfahren ist, geht, egal wie, zu weit. Man kann über politische Leistungen oder Fehlleistungen diskutieren, im Parlament, in Ausschüssen, aber nicht vor Gericht. Zumindest dann nicht, wenn man von der Welt als demokratisches Land anerkannt werden will. Dass es in der Ukraine noch immer ein Gesetz gibt, das es ermöglicht, schlechtes Regieren mit Gefängnis zu bestrafen, ist ein Armutszeugnis. Es zeugt davon, wie wichtig es den Machthabern nach wie vor ist, Vorgängerregierungen im Wortsinn abstrafen zu können. Für die Regierenden ein wunderbares Mittel, um Rache zu üben, für Wahlschlappen, Kritik und die eigene Machtlosigkeit zu Oppositionszeiten. Es ist kein Geheimnis, dass gerade der ukrainische Präsident Janukowitsch mit Julia Timoschenko viele Rechnungen offen hat. Sie war eine der Hauptakteure der orangefarbenen Revolution, die ihn 2004 das sicher geglaubte Präsidentenamt gekostet hat. Sie war seine Gegenspielerin bei der Präsidentschaftswahl 2010 und sie ist bis heute die wichtigste Oppositionsführerin in der Ukraine. Ohne Timoschenko kann Janukowitschs Partei der Regionen die Operation Machterhalt im kommenden Jahr bei den Parlamentswahlen gelassen angehen. Niemand muss sich mit der charismatischen, wortgewandten Politikerin rumschlagen, die so viele Technokraten alt aussehen lässt. Der Rest der Opposition ist eh zerstritten. Dass der Präsident beteuert, sich weder für den Prozess noch für das Urteil gegen Timoschenko zu interessieren, ist lachhaft. Ebenso seine Behauptung, er könne sich nicht einmischen, weil die Justiz unabhängig sei. Janukowitsch hat nach seinem Amtsantritt als Präsident schnell alle Schaltstellen der Macht mit seinen Leuten besetzt. Auch die obersten Verfassungsrichter wurden ausgewechselt, das Justizwesen auf Linie gebracht. Gegen zig Minister, Behördenleiter und Oppositionsführer wird zurzeit ermittelt. Viele sitzen in Untersuchungshaft. Nach dem alten Grundsatz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Mit demokratischen Grundwerten, mit Rechtsstaatlichkeit hat all das natürlich wenig zu tun. Trotzdem kommt es nicht ganz überraschend. Die Ukraine hat unter der Herrschaft von Präsident Janukowitsch den Weg der Demokratisierung schon vor längerer Zeit verlassen. Die Freiheiten, für die die Menschen während der orangefarbenen Revolution gekämpft haben, sind heimlich, still und leise zurückgenommen worden. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Europäische Union nach diesem politisch motivierten Urteil konsequent bleibt und ihren Drohungen Taten folgen lässt und das Assoziierungsabkommen auf Eis legt. Denn bei allen Beteuerungen von Präsident Janukowitsch, wie wichtig ihm und der Ukraine die Europäische Union sei, sie war ihm nicht wichtig genug, um auf eine persönliche Racheaktion zu verzichten. Sein Machtapparat hat mitgezogen, in der Hoffnung, dass die EU ihre Kritik vergisst und aus Angst vor einer Annäherung der Ukraine an Russland mal wieder alle Augen zudrückt.
Christina Nagel kommentierte. Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Er gilt als leise, aber mächtig. Berthold Huber, 61 Jahre alt und nicht gerade ein mitreißender Redner. Aber ein Mann, der Einfluss hat und sich Respekt verdient hat. Er ist und er bleibt Vorsitzender der IG Metall. Der Gewerkschaftstag in Karlsruhe hat ihn am frühen Abend wiedergewählt. An einem Tag, an dem für Huber zunächst nicht alles so lief wie gedacht. Aber jetzt kann er erstmal aufatmen.
Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Wahl an. Ich danke für diese extrem hohe Zustimmung. Und ich verspreche euch Folgendes. Erstens, ich werde der IG Metall auch weiterhin Veränderungen zumuten. Und zweitens sage ich euch zu, ich werde mich immer engagieren, die Einheit unserer Organisation, die Geschlossenheit und die Durchsetzungsfähigkeit zu stärken. Herzlichen Dank für euer Vertrauen.
Breite Zustimmung für Berthold Huber, stehende Ovationen nach der Wahl. 96,2% der Delegierten haben für ihren ersten Vorsitzenden gestimmt. Ein Rekordergebnis. Vor 4 Jahren erreichte Huber rund 92%. Das Ergebnis löste bei der IG Metall-Führung Erleichterung aus. Denn kurz vor der Wahl hatte der Gewerkschaftskongress Huber noch eine Ohrfeige erteilt. Die von ihm geplante Vorstandsverkleinerung war knapp an der nötigen Zweidrittelmehrheit gescheitert. Eine Kritik an Hubers Reformkurs. Der 61-jährige Huber hatte vor 4 Jahren den Vorsitz bei der IG Metall übernommen und sich gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Detlef Wetzel vor allem ein Ziel gesetzt: neue Mitglieder und damit mehr Schlagkraft gewinnen. Diese Versprechen wurden eingelöst. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren verbucht die IG Metall wieder ein Mitgliederplus.
Der Einsatz einer staatlichen Überwachungssoftware wird nun auch den Bundestag beschäftigen. Die SPD, und nicht nur die, will eine Aktuelle Stunde beantragen und will Antworten auf offene Fragen. Wie oft ist dieser sogenannte Trojaner eingesetzt worden? Welche Bundesländer sind betroffen? Gab es in allen Fällen eine richterliche Genehmigung? Und wer trägt die Verantwortung? Arne Meyer bringt uns auf den neuesten Stand.
Informationen aus erster Hand. Die wollte sich die FDP heute beschaffen. Kurzerhand lud sie Vertreter des CCC zu einem Treffen ein, um sich über den Staatstrojaner zu informieren. Der Chaos Computer Club hatte seine Analyse der entsprechenden Software am Wochenende veröffentlicht und dabei auf seiner Meinung nach erhebliche Sicherheitslücken und Überschreitungen von Gesetzen und Vorschriften hingewiesen.
Was wir gehört haben, hat unsere schlimmsten Befürchtungen, was diese Software betrifft, bestätigt,
sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner im Anschluss an die Begegnung mit den CCC-Vertretern, ebenfalls am Tisch die Bundesjustizministerin, FDP-Vize Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie wies auf einen Aspekt besonders hin, den nämlich, dass es bei Computerprogrammen dieser Art das Problem gebe, sie zu kontrollieren, um so sicherzustellen, dass bei der Anwendung Recht und Gesetz nicht überschritten werden. Zudem forderte Leuthäuser-Schnarrenberger vor einer endgültigen Bewertung des Sachverhalts Staatstrojaner eine vollständige Aufklärung.
Welche Bundesbehörden insgesamt hier diese Software möglicherweise oder in welcher Form konfigurierte Software eingesetzt haben. Ich glaube, wir brauchen ein einheitliches Lagebild. Das besteht jedenfalls bisher mit den Erkenntnissen, die wir haben, nicht.
Und die sehen so aus. Das Bundesinnenministerium bekräftigte heute erneut, dass in seinem Zuständigkeitsbereich der vom CCC analysierte Trojaner nicht zum Einsatz gekommen ist. Dieser ermöglicht laut Computer Club unter anderem einen Zugriff bzw. sogar eine Manipulation und Ausforschung eines fremden Rechners durch Dritte weit über das erlaubte Maß hinaus. Bayern hatte gestern Abend als erstes Bundesland eingeräumt, dass das dortige Landeskriminalamt einen ähnlichen Trojaner eingesetzt hat. Allerdings auf der Basis eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens und nach Zustimmung des Gerichtes, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betonte. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich forderte die Länder trotzdem auf, die Software nicht mehr einzusetzen, ähnlich die Bundesjustizministerin.
Ich denke, dass man im Moment doch ganz gut beraten ist, dass man von Ermittlungsmöglichkeiten und Maßnahmen so lange keinen Gebrauch macht, bis man ein ganz klares Lagebild und Einschätzungsbild auch hat.
Nach Meinung der Opposition ist ebenfalls ein klares Lagebild notwendig. Die SPD will den Sachverhalt Staatstrojaner im Rahmen einer Aktuellen Stunde im Parlament zum Thema machen. Auch der Innenausschuss setzt es auf die Tagesordnung, genauso wie das Parlamentarische Kontrollgremium. Das PKG kontrolliert die Nachrichtendienste des Bundes und gleich mehrere seiner Mitglieder haben heute beantragt, von der Bundesregierung mehr über diesen Trojaner erfahren zu wollen.
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das hat sich wohl die Fluggesellschaft Air Berlin gedacht und schon vor längerer Zeit Bonuskarten an Bundestagsabgeordnete verschenkt. Die konnten damit nicht kostenlos fliegen, aber sie werden bevorzugt abgefertigt und bekommen Plätze mit mehr Beinfreiheit. Ist das nun ein Bestechungsversuch und wie viele Politiker haben von dem Angebot überhaupt Gebrauch gemacht? Dietmar Riemer über den Bonuskartenskandal und die Frage, ob hier überhaupt jemand gegen Recht und Gesetz verstoßen hat.
Die Sache ist nicht mehr ganz taufrisch, macht aber erst jetzt Schlagzeilen. Seit 2008 nämlich genießen Bundestagsabgeordnete bei Air Berlin jenen Komfort, der ihnen auch bei der Lufthansa schon seit vielen Jahren gewährt wird. Mit einem Goldkärtchen in der Hand reißt es sich nämlich entschieden angenehmer.
Der Vorteil, um den es geht, ist ja relativ gering. Es geht um etwas mehr Beinfreiheit, es geht um Early Check-in, also es sind ja keine großen Geldzahlungen, über die wir reden. Aber ich finde es gerade bei der Politik wichtig, dass sie glaubwürdig ist, dass die Abgeordneten genauso behandelt werden wie jeder Bürger in diesem Land. Und deswegen ist es wichtig, dass da auch gleiche Spielregeln für alle gelten.
Fordert Christian Humborg von Transparency International. Wie die Frankfurter Rundschau herausgefunden hat, schrieb Ex-Air Berlin-Chef Hunold allen Bundestagsabgeordneten einen Brief nebst Bonuskärtchen, in dem er den Abgeordneten eine glückliche Hand für die politischen Entscheidungen des neuen Jahres wünschte und auch nicht vergaß, darauf hinzuweisen, dass ihm und seiner Air Berlin die Unterstützung durch die deutsche Politik immer wichtig sei und so wörtlich deshalb von großer Bedeutung. Unternehmer Hunold hatte noch nie Distanzprobleme zu Politik und Showgeschäft. Er ist Deutschlands Glamour-Carrier und stolz darauf. Soweit es die Bundestagsabgeordneten nun betrifft, ist jedoch außer einer gewissen Aufdringlichkeit kein Verstoß gegen Gesetze, Verordnungen oder interne Richtlinien des Bundestages festzustellen. Lapidar heißt es nämlich in einer Pressemitteilung der Bundestagsverwaltung: Bei den mit der Goldcard verbundenen Servicevorteilen wie bevorzugter Check-in, kostenlose Sitzplatzreservierung oder kostenlose zusätzliche Gepäckmitnahme handelt es sich nicht um eine Spende im Sinne § 4 der Verhaltensregeln. Daher ergeben sich keine Anzeigepflichten für die Bundestagsabgeordneten. Die Bundestagsverwaltung prüft jedoch nicht, ob und in welchem Umfang das Goldkärtchen von Air Berlin dienstlich oder privat eingesetzt wird. Deshalb rät Transparency International zu diesem Verfahren.
Ich glaube, die Bundestagsverwaltung und der Bundestagspräsident sollte sich überlegen, ob man sich nicht mit beispielsweise Fluggesellschaften mal zusammensetzt und nicht mal einen vernünftigen Weg findet, das so zu regeln, dass nicht jeder Abgeordnete selbst mit so einem Brief eine Entscheidung treffen muss, sondern dass es da klare Handlungsanweisungen gibt.
Anfang des Monats war zudem bekannt geworden, dass die Fluggesellschaft mehr als 100 Prominenten aus Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung sowie deren Familien jederzeit kostenlose Flüge überlässt. Das wird jetzt jedoch abgestellt, denn der neue Chef von Air Berlin, Medorn, ist als Sanierer des Unternehmens angetreten. Air Berlin schreibt nämlich seit Jahren rote Zahlen.
Dietmar Riemer berichtete. 7 Brandsätze am Berliner Hauptbahnhof und im Internet ein Bekennerschreiben aus der linksextremen Szene. Das war gestern. Heute sind in der Hauptstadt erneut Brandsätze an Bahnanlagen gefunden worden. Die Unruhe wächst und in einigen Städten haben Bahn und Behörden die Sicherheitsmaßnahmen bereits verstärkt. Informationen von Hendrik Schröder.
Die ersten Brandsätze fanden Bahnmitarbeiter am Morgen im Südosten Berlins neben den Gleisen zwischen einem alten Trafohäuschen und einer Versorgungsstation. Bei Routine-Wartungsarbeiten fielen den Arbeitern mehrere Flaschen mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit auf. Experten des Landeskriminalamts rückten aus und stellten insgesamt 3 Brandsätze in unmittelbarer Nähe zueinander sicher. Die Flaschen wurden verpackt und zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Polizeisprecher Guido Busch.
Die Brandsätze wurden entdeckt bei Routine-Wartungsarbeiten von Bahnmitarbeitern. Wir können nicht sagen, warum es nicht gezündet hat, aus welchen Materialien genau die Brandsätze bestehen. Das muss alles ermittelt werden.
Später am Nachmittag fanden wieder Mitarbeiter der Deutschen Bahn verdächtige Behälter mit Flüssigkeit an der Nord-Süd-Trasse nördlich des Hauptbahnhofs. Der Fernverkehr wurde unterbrochen, Polizisten sperrten die Fundstelle ab. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Brandsätze schon länger am Fundort lagen. Nochmal Polizeisprecher Guido Busch.
Die Brandsätze befanden sich in der Nähe von Kabelschächten. Etwa 600 Meter nördlich des Fundortes von gestern.
Erst am Montag hatte die Polizei 7 Flaschen mit vermutlich brennbarer Flüssigkeit in einem Tunnel 200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass hinter allen Brandsätzen dieselben Täter stecken. Denn die Bauart und die Art der Deponierung ähneln sich, so die Polizei. Glücklicherweise zündete keiner der in Berlin gefundenen Brandsätze. Ob sie einfach stümperhaft gebaut waren und gar nicht zündfähig oder ob es am Regenwetter lag, dazu wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben machen. Die Deutsche Bahn verstärkt indes bundesweit die Sicherheitskontrollen an den Gleisen. Ein Bahnsprecher sagte, dass die Sicherheitskräfte vermehrt an wichtiger Infrastruktur wie zum Beispiel Kabelschächten eingesetzt werden sollen. Auch Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ordnete verstärkte Kontrollen der Bundespolizei an Bahnanlagen im Großraum Berlin an. Ob die am Nachmittag gefundenen Brandsätze aufgrund neuer Kontrollen oder zufällig gefunden wurden, ist nicht bekannt. In einem Bekennerschreiben hatte sich am Montag eine antimilitaristische Gruppe zu den Brandsätzen bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass keine weiteren Bekennerschreiben folgen.
Und jetzt noch einmal, wie zu Beginn schon angekündigt, das Thema Euro-Rettung. Die große EU guckt auf die kleine Slowakei und wartet auf das Ergebnis der Abstimmung im Parlament. Die Slowakei stimmt als letzter Euro-Staat ab über einen erweiterten Euro-Rettungsfonds. Und die Slowakei könnte das Ganze zum Scheitern bringen. Es steht dort alles auf der Kippe. In Brüssel bei der EU hat man zuletzt immer noch relativ optimistische Töne gehört. Wolfgang Landmesser in unserem Studio in Brüssel. Wir haben noch kein Ergebnis aus der Slowakei. Aber richtet man sich in Brüssel jetzt auch auf ein Scheitern ein?
Nein, hier heißt es offiziell, die Slowakei muss ihrer Verantwortung gerecht werden und als letztes der 17 Euro-Länder zustimmen der Erweiterung des Euro-Rettungsschirms und den neuen Instrumenten, die der sogenannte EFSF bekommen soll. Man wollte nicht spekulieren darüber, was jetzt passiert, wenn die Slowakei wirklich Nein sagt. Und es ist ja offensichtlich auch so, dass selbst wenn es heute ein negatives Votum im Parlament gibt, in den nächsten Tagen dann letztendlich doch Ja gesagt werden könnte zum EFSF von Seiten der Slowakei.
Das heißt, man hält sich da doch noch ein Hintertürchen auf und hat sozusagen einen Plan B.
Die Frage ist, was wäre dieser Plan B? Denn alle 17 Euro-Länder müssen ja dieser Vertragsänderung zustimmen, dieser Ausweitung des Euro-Rettungsschirms. Und wenn die Slowakei da nicht mitmacht, dann muss neu verhandelt werden, ob die Slowakei dann ihren Anteil nicht zahlt, wer dann diesen Anteil übernimmt, wie es überhaupt weitergeht mit der Slowakei in der Eurozone, ob das möglich ist, sich da einfach vom Acker zu machen, wenn es darum geht, diesen Euro-Rettungsschirm auszubauen. Also das wäre sicherlich eine kritische Situation.
Ja, was würde denn passieren, wenn dieses Projekt erweiterter Rettungsschirm tatsächlich gänzlich scheitert?
Wenn das scheitern würde, dann wäre es natürlich schwierig, die Probleme in der Eurozone in den Griff zu bekommen. Denn das haben die Euro-Länder immer wieder gesagt. Dieser Euro-Rettungsschirm ist das wesentliche Instrument. Er bekommt neue Aufgaben und soll dadurch eben Schocks in der Eurozone, zum Beispiel eine Pleite Griechenlands, auffangen können, indem er Banken mit frischem Kapital versorgt, indem er Ländern auch vorsorglich hilft, noch bevor sie wirklich am Rand einer Pleite stehen, indem er auch Staatsanleihen kauft, um den Kurs von Ländern zu stützen. Also das sind alles Aufgaben, die der Rettungsschirm dann nicht erfüllen könnte.
Wolfgang Landmesser war das aus Brüssel. Noch gibt es kein Ergebnis aus Bratislava, weil mit der Abstimmung ja auch eine schwere Regierungskrise verbunden ist. Aber nach allem, was man hört, wird es das Ergebnis noch heute Abend geben. Statistiker haben eifrig gerechnet, geforscht und gezählt und so einen Überblick über die soziale Lage in Deutschland ermittelt. Die Statistiker, allen voran das Statistische Bundesamt, haben den aktuellen Sozialbericht heute vorgestellt. Und da geht es unter anderem um die Armut in Deutschland und eine zunehmend ausweglose Lage armer Menschen. Marita Knipper.
Auf vier Bereiche haben sich die Forschungen konzentriert. Durchgeführt von Sozialforschern am Wissenschaftszentrum Berlin und den Statistikern beim Bundesamt. Gesundheit, soziale Beziehungen, Erwerbstätigkeit und Wohlstandsverteilung. Wer den materiellen Wohlstand in Deutschland messen will, muss wissen, wie viele Menschen armutsgefährdet sind, sagt Roderich Egler, und Sozialforscherin Jutta Almendinger fügt hinzu.
Einmal arm, immer arm, das wäre dann übertrieben, ja. Aber die Verstetigung von Armutslagen nimmt zu.
Nach den letzten Zahlen waren 16% der Bevölkerung armutsgefährdet. Besonders sichtbar wird dies im Bereich Wohnen. Dort hatten fast ein Drittel Not, die Miete zu bezahlen. Fast jeder Fünfte konnte nach eigenen Angaben die Wohnung nicht angemessen warm halten und fast jeder Dritte war nicht in der Lage, wenigstens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sozialforscher Roland Habich.
Weniger Menschen gelingt es, ihre Einkommenssituation langfristig zu verbessern.
Das hat sehr stark mit Bildung zu tun. Sicherlich nichts Neues, aber eine Verstetigung hat in der Hinsicht stattgefunden. Andererseits gibt es erfreuliche Erkenntnisse über den Zusammenhang von Bildung und steigender Erwerbstätigkeit bei Frauen. In der Gruppe der 25-Jährigen bis 30-Jährigen haben 46% Abitur und an den Universitäten ist das Verhältnis 50-50. Allerdings sieht es an der Spitze für Frauen immer noch trüber aus. Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Nur jede 10. Professorenstelle oder Professorinnenstelle in der höchsten Besoldungsstufe C4 an Hochschulen war 2009 mit einer Frau besetzt.
Bildung und Lebenserwartung haben auch miteinander etwas zu tun. Wer arm ist, eine geringe Bildung hat und keinen Job, dessen Lebenserwartung liegt laut Statistik 10 Jahre niedriger. Sozialforscherin Jutta Almendinger.
Das heißt auch, dass Erwerbsarbeit gesund hält. Und dass sozusagen Exklusion, dauerhafte Exklusion von Erwerbsarbeit krankmachend ist und zu einer niedrigeren Lebenserwartung führt. Und das heißt leider auch, dass repetitive Arbeiten, die hauptsächlich weniger gebildete Personen über eine lange Zeit ihres Lebens zu machen haben, sehr krankmachend und auch lebenszeitverkürzend sind.
Wie alle diese lebensverlängernde Arbeit erhalten können, steht nicht im Sozialreport 2011. Aber dass mehr in die Bildung der Bevölkerung investiert werden sollte.
Marita Knipper über den Sozialbericht 2011 für Deutschland, den unter anderem das Statistische Bundesamt miterstellt hat. Und nun der Sport im Echo des Tages. Es geht um den 10. Sieg im 10. Spiel, die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft. Deutschland muss gegen Belgien ran, gleich um 19 Uhr ist Anpfiff in Düsseldorf. Und eigentlich könnten sich Joachim Löw und seine Jungs zurücklehnen, denn die Teilnahme an der EM ist ihnen sicher. Aber sie wollen eben den Rekord schaffen. 10 Siege in 10 Qualifikationsspielen. Michael Augustin ist für uns in Düsseldorf. Wer soll das denn heute bewerkstelligen? Wer läuft auf gegen Belgien?
Es gibt insgesamt 5 Änderungen im Vergleich zum Spiel am Freitag, das die deutsche Elf in Istanbul gegen die Türkei mit 3:1 gewonnen hat. Fangen wir mal hinten an in der Abwehr. Da verteidigt Benedikt Höwedes auf der rechten Seite für den leicht angeschlagenen Jerome Boateng. Dann testet der Bundestrainer in der Innenverteidigung Mats Hummels anstelle von Holger Badstuber. Der zweite Innenverteidiger ist Per Mertesacker. Und links hinten, das kennen wir ja schon, Philipp Lahm. Im Mittelfeld Sami Khedira, heute als einziger Sechser, also auch eine leichte Systemänderung. 2 neue im Mittelfeld, Mesut Özil und Toni Kroos. Dazu Thomas Müller und noch ein dritter neuer, André Schürrle, der für Lukas Podolski einspringt. Und daran erkennt man schon, dass der Konkurrenzkampf begonnen hat. Podolski normalerweise immer ein Feststarter gewesen in der deutschen Elf, muss sich dieses Spiel erstmal von der Bank aus ansehen, weil der junge André Schürrle den Vorzug vor ihm erhalten hat. Einzige Sturmspitze, das sicherlich keine Überraschung, Mario Gomez, der Quotenkönig, der derzeit alles trifft, was zu treffen ist.
Bislang war es für die deutsche Elf ja wirklich ein glatter Durchmarsch in dieser Qualifikation. Sind die denn wirklich so gut, also vor allem so konstant gut?
Die deutsche Mannschaft ist gut, das hat man auch gesehen in den Freundschaftsspielen gegen prominente Gegner wie Uruguay und Brasilien. Man muss aber auch sagen, dass die Türkei nicht so wirklich stark ist. Über Aserbaidschan und Kasachstan und Österreich wollen wir jetzt gar nicht reden. Der stärkste Gegner ist heute Belgien. Da gab es in Brüssel im ersten Spiel dieser Qualifikationsgruppe einen 1:0-Erfolg. Deutschland zählt auf jeden Fall zu den EM-Favoriten im kommenden Jahr. Aber ich bleibe dabei, der ganz große Favorit ist die Mannschaft, die die deutsche Elf zuletzt sowohl bei der WM 2010 als auch bei der EM 2008 geschlagen hat. Welt- und Europameister Spanien. Aber der Abstand zwischen der spanischen und der deutschen Elf, der hat sich definitiv verringert.
Michael Augustin war das aus Düsseldorf, gleich um 19 Uhr ist Anpfiff. Das war's im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ob mit oder ohne Fußball. Und hier noch der Hinweis, dass es diese Sendung, das Echo des Tages, auch jeden Tag als Podcast gibt im Internet. ndr.de/info und wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.